Zwischen dem 23. Oktober und dem 16. November 2020 war der Quellcode des Programms YouTube-DL auf der Webseite GitHub nicht verfügbar. YouTube-DL ist ein beliebtes Linux-Kommandozeilenwerkzeug, welches es ermöglicht, Inhalte von Streaming-Plattformen wie YouTube herunterzuladen. Die Recording Industry Association of America hatte eine Beschwerde gegen das Programm eingelegt, woraufhin der Zugriff darauf offline genommen wurde. Die RIAA, welche die Urheberrechtsansprüche von Künstlerinnen in der USA vertritt, zielte darauf ab, das einfache Speichern und Kopieren von Musik mit dem kostenlosen, frei verfügbaren Programm zu verhindern. Wie es dazu kam, erzählt Georg Fischer, Redakteur von iRights.info.
Das kam so, dass die RIA, die ja die US-amerikanische Musikindustrie vertritt, generell große Kontrolle darüber haben will, wie Inhalte auf YouTube und anderen Streaming-Plattformen eben verwertet werden. Und wenn diese Software YouTube-DL eben eingesetzt wird von Userinnen, dann können die ganz normal Musik oder Videos herunterladen. Und wenn die sich die heruntergeladenen Dateien dann auf ihrem Rechner anschauen, dann bekommt die Musikindustrie davon nichts mehr, weil die Klicks dann nicht mehr zählen, weil man natürlich nicht mehr auf YouTube ist. Deswegen geht die RIA gegen jegliche Art von vermuteter Piraterie vor und versucht da mit rechtlichen Bandagen und rechtlichen Mitteln gegen alles vorzugehen, was ihnen sozusagen nicht passt.
Die Webseite GitHub setzt deswegen die Beschwerde um und entfernte das Programm. Zwei weitere Beschwerden richteten sich gegen den Anbieter der Webseite des Programms und den ursprünglichen Entwickler, der jedoch schon länger nicht mehr an der Weiterentwicklung des Programms beteiligt ist. Beide widersprachen der Beschwerde und setzten diese nicht um. Dass dies möglich ist, liegt an den Differenzen im Urheberrecht zwischen der deutschen Umsetzung, wo diese beiden von betroffen waren, und der US-amerikanischen, unter der die Umsetzung von GitHub erfolgte. Explizit beruft sich die RIAA auf eine ganz besondere Klausel.
Die RIA beruft sich da tatsächlich auf den DMCA, auf den Digital Millennium Copyright Act. Da steht nämlich drin, dass die Umgehung von so technischen Kopierschutzmitteln nicht erlaubt ist. Das sind die sogenannten Anti-Circumvention-Regeln, also Anti-Umgehungsregeln könnte man vielleicht sagen, wonach das Aufbrechen oder Auflösen eines Kopierschutzes, in dem Fall dieser Codec von YouTube, illegal ist. Also diese Regel wurde, glaube ich, schon vor etwa 20 Jahren oder sogar etwas früher in diesen DMCA eingebaut, weil sich die Industrieverbände da schon so ein bisschen zukunftsgerecht sozusagen aufgestellt haben und ausgerichtet haben und die Umgehung von Kopierschutzmaßnahmen auf der User-Ebene gleich unterbinden wollten. Und diese Regel, die damals noch ja relativ abstrakt gefasst war, die ist hier dann sehr konkret eingesetzt und angewendet worden.
Eine Entsprechung dafür findet sich so im deutschen Recht direkt nicht. Hinter dieser kleinen Differenzierung steckt nämlich auch die Problematik, dass natürlich nicht jede Kopie eines online verfügbaren Videos auf YouTube gleich illegal ist. Georg Fischer, der auch in seiner Dissertation sich mit Urheberrecht und Sampling beschäftigt hat, stellt klar.
Also es gibt natürlich auch eine Reihe von Videos, ganz viele Musikstücke auch, die beispielsweise gemeinfrei sind, also wo kein Urheberrechtsschutz mehr drauf liegt, beispielsweise weil die Urheberinnen schon seit 70 Jahren tot sind. Damit erlischt dann das Urheberrecht. Sowas wäre natürlich vollkommen legal, das herunterzuladen und auch weiter zu verbreiten. Und natürlich kann man auch dafür argumentieren, dass so eine Art Privatkopie für Sicherungszwecke eingesetzt werden kann, um Inhalt von Plattformen zu sichern, weil wir wissen natürlich auch nicht, wie YouTube in 5 oder 10 Jahren dasteht, ob da noch alle Videos drauf sind. Und so arbeiten zum Beispiel auch Journalistinnen oder andere Medienleute mit solchen Tools, um Inhalte für ihre eigene Arbeit zu sichern. Das ist zwar oft ein bisschen shady oder Leute sprechen nicht so gern darüber, aber Umgehungsstrategien, Umgehungskreativität ist ein ganz wichtiges Prinzip, um in so super stark verregelten, verrechtlichen Räumen weiterzukommen und die selbst sozusagen die eigene Kopierhoheit aufrechtzuerhalten.
Gerade um diese Praxis dreht sich ein Großteil der Debatte, die durch das Offline-Nehmen von YouTube-DL ausgelöst wurde. Gerade für Remixes, eine gängige Praxis in moderner Musik, ist es essentiell, Teile von anderen Werken in neuem Kontext und verändert weiter zu verwenden. Dafür werden oft einfach verfügbare Aufnahmen zum Beispiel auf YouTube verwendet und dementsprechend heruntergeladen, auch wenn nur kleine Teile weiterverarbeitet werden. Dabei kommt ein altes Verständnis von der Verwertung von Kunst in direkten Konflikt mit neueren Ansätzen. Das bestehende Urheberrecht ist jedoch eines, welches neue Entwicklungen in der Konzeption nicht berücksichtigt hat.
Also das Urheberrecht ist ja darauf ausgerichtet, Werke aus der Vergangenheit verwerten und zu monetarisieren. Aber mit solchen Crowdfunding-Möglichkeiten, die jetzt immer mehr auch durchs Internet bekannt geworden sind, kann man natürlich Werke finanzieren, die dann erst in der Zukunft erscheinen. Also da wird sozusagen die zeitliche Ebene umgedreht und werden sozusagen Vorschüsse ausgezahlt von den späteren Konsumentinnen. Und ich denke, dass diese Modelle sowas zum Beispiel wie Patreon zukünftig noch stärker werden wird. Die tatsächliche Praxis im Internet, die ist natürlich viel, viel schneller als das Recht, das normalerweise festsetzen kann, weil man sieht zum Beispiel bei Coverversionen oder Sampling-basierter Musik im Internet, dass die durch Nutzer und Nutzerinnen ganz stark verbreitet wird. Also angenommen, ich bringe jetzt ein Musikstück raus, dann können das auf YouTube natürlich gleich hunderte Leute hören und auch weiterverbreiten, remixen in eigenen Versionen, Variationen verteilen. Und das kann man auch im Sinne von Werbung und Marketing verstehen. Und die Musikindustrie setzt das auch ein. Das sind aber so Techniken, die urheberrechtlich oftmals ein bisschen schwierig sind, weil dafür oftmals auch theoretisch die Einwilligung der Urheberinnen eingeholt werden müsste. Und da sieht man, wie diese Praxis eigentlich so gegen das Recht arbeitet und dass immer wieder dieser Konflikt ist, der auch hier aufbricht.
Dieser Konflikt war der Auslöser für das Vorgehen der Recording Industry Association of America. Doch damit löste sie einen klassischen Streisand-Effekt aus. Statt dass das Programm nicht mehr verfügbar war, stellten unzählige Entwickler, NutzerInnen und MedienaktivistInnen ihre Kopien des Programms und des Quellcodes zur Verfügung. Dadurch verbreitete sich das Programm noch mehr, als wenn die RIAA nichts unternommen hätte, um das ihnen unliebsame Werkzeug zu entfernen. Schließlich legte die Electronic Frontier Foundation als rechtlicher Vertreter der Entwicklerin von YouTube.dl Widerspruch gegen die Beschwerde ein. Dadurch musste GitHub die Beschwerde eingehend prüfen und entschied sich schließlich, nicht zuletzt auch wegen dem öffentlichen Aufschrei, dazu, den Quellcode wieder zur Verfügung zu stellen. Bisher hat die RIAA davon abgesehen, diese Auseinandersetzung vor ein Gericht zu tragen. Solch eine Beschwerde- und Widerspruchsmöglichkeit existiert in fast jeder Umsetzung von Urheberrecht. Doch es ist oft nicht einfach für Nutzerinnen, sich gegen Urheberansprüche zu wehren. Im Fall von YouTube.dl gelang es, damit der Electronic Frontier Foundation eine relativ große, gut vernetzte und rechtlich kompetente Organisation einsprang. Das ist notwendig, denn Urheberrechtsansprüche werden meist über große und gut finanzierte Verbände angemeldet, die Zugriff haben auf erfahrene JuristInnen. Die Beschwerdestruktur ist demnach für viele nicht ausreichend. Georg Fischer beschreibt dies als asymmetrische Machtstrukturen.
Das sind sehr asymmetrische Architekturen, die da aufgebaut sind bei den Beschwerdetools. Und oftmals hat man als User oder Userin keinen richtigen Überblick und auch keine rechtliche oder keine richtige Vorgehensweise, wie man unberechtigte Takedowns wieder rückgängig machen kann.
Der Fall von YouTube.dl zeigt, dass gerade im Bereich des Urheberrechts neue und alte Verwertungsansätze aufeinanderprallen. Die politische Entscheidung dahinter, wie welches geistiges Eigentum geschützt wird, hat weitreichende Konsequenzen für Künstlerinnen, aber auch von NutzerInnen. Die Frage, inwieweit Programme, welche das Speichern von Inhalten ermöglichen, dabei schon eine Urheberrechtsverletzung darstellen, ist eine, die die RIAA und andere große Urheberrechtsvertretungsverbände für sich entscheiden wollen. Denn technisch ist eine legale nicht von einer illegalen Kopie zu trennen. Das funktioniert nur über eine rechtliche Umsetzung. Dieses steht derzeit auch in Deutschland wieder zur Debatte, denn bis zum Sommer 2021 muss die Bundesregierung eine Reform des Urheberrechts entlang der europäischen Richtlinie dazu umsetzen. Auch hier wird an dieser Frage gestritten. Vor allem durch sogenannte Upload-Filter sollen Plattformen dabei gezwungen werden, Urheberrechtsverletzungen im Vorfeld beim Hochladen durch NutzerInnen zu verhindern. Diese können jedoch kaum ausreichend unterscheiden zwischen legaler Nutzung, zum Beispiel für Rezensionen, und würden potenziell zu stark aussortieren. Doch selbst dann wäre ein Werkzeug wie YouTube.dl der RIAA ein Dorn im Auge. Lässt sich schließlich eine heruntergeladene Kopie, wie jede digitale Datei, auch unendlich kopieren und weiterverbreiten.